Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Das ist Bern einfach vom 24. April. Am Mikrofon sind Maria Rachel Gano, hier direkt aus Bern, und Gami Lotte aus dem Studio in Zürich. Hoi Gami.
Hoi Maria.
Gami, du hast eine Recherche gemacht zum Asylverfahren an den EU-Aussengrenzen und du sagst, die Kriterien machen die Reform nutzlos. Was hast du herausgefunden?
Ja, es geht um den neuen EU-Migrations- und Asylpakt. Dort sollen eigentlich Asylverfahren an den Schengen-Aussengrenzen durchgeführt werden. Konkret geht es darum, dass man bei aussichtslosen Fällen gar nicht erst in Schengen-Raum reingelassen wird, sondern dass der Asylantrag direkt in einem Grenzlager geprüft wird. Und dazu wird ein neues Screening-Verfahren eingeführt. Auf das haben sich die EU-Staaten geeinigt. Bei dem Screening. Dort werden die Asylsuchenden, die werden zuerst mal identifiziert, registriert. Es findet auch ein Abgleich mit einer Sicherheitsdatenbank statt. Und nach 7 Tagen soll ein Entscheid vorliegen. Und zwar, ob die Person weiter in Schengen-Raum reisen und ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen. Oder ob es sich um so einen aussichtslosen Fall handelt, wo man sagt, okay, da führt man das Verfahren an der Grenze durch. Es gibt eine Zuteilung zu dem Grenzverfahren. Und das Grenzverfahren, ja, wann kommt das zur Anwendung? Das ist so, dass wenn man eine Schutzquote hat vom Heimatland, wenn die vom Heimatland nach Europa kommen und die Schutzquote für Asylgesuche beträgt unter 20%, dann sagt man, ja gut, die tut man eben in die Grenzverfahren.
Die Schutzquote. Wenn ich das so höre, habe ich zuerst im Kopf so Kriterien, die eine Person eben muss erfüllen, damit er die Schutzquote hat. Aber das ist ja ganz etwas anderes. Was ist das genau?
Ja, man muss aufpassen. Es ist auch noch alles noch nicht wirklich so klar. Aber es geht darum, dass wir Daten müssen haben, die sagen, auf dem basiert die Schutzquote. Das Wahrscheinlichste, was passieren wird, ist, man hat schon eine europäische Datenbank, die European Union Agency for Asylum. Dort wird Anerkennungsquote angegeben von allen EU-Ländern, die sagt, wie viel Prozent der Asylbewerber den Asylstatus oder aber auch einen anderen subsidiären Schutz erhalten. Das ist mal so die Anerkennungsquote, die wir in der EU haben. Und ich bin in meiner Recherche davon ausgegangen, ich schaue mir doch Länder an, also Leute aus Ländern, wo eben so eine Quote über 20% liegt. Also es würde heissen, ich habe mir Länder angeschaut, wo denen die Asylsuchenden dann eben nicht in so ein Grenzverfahren würden kommen. Und ich war ein bisschen konservativ, was wir beim Nebelspalter eigentlich nicht sind, sondern wir gehen full on rein. Ich habe jetzt einfach mal Länder angeschaut, wo die Leute, die aus diesen Ländern kommen, eine Anerkennungsquote haben von über 20%, nur als Asylstatus. Also wirklich nur Asyl bekommen, nicht noch andere subsidiäre Schutzmassnahmen bekommen, sondern nur Asyl. Und, ja,
Was hast du dort herausgefunden?
Ja, ich habe das angeschaut und zuerst mal muss man sagen, ich war schockiert gewesen, weil der erste Gedanke war doch bei mir gewesen, das Ziel von diesen neuen Massnahmen ist ja, dass Leute nicht in die EU oder in den Schengen-Raum kommen, die eigentlich gar keine Chance auf Asyl haben. Und jetzt zeigt sich ja, trotzdem kommen Leute aus Ländern wie Afghanistan, der Elfenbeinküste, Eritrea, Iran, Irak, Somalia, Syrien, der Türkei oder sogar Russland. Die kommen gar nicht in Frage für so ein Grenzverfahren, weil die haben über die ganze EU eine Schutzquote von über 20%, also über 20% von diesen Asylgesuchen, von diesen Leuten aus diesen Ländern, sind im Jahr 2023 angenommen worden. Das heisst, die dürften trotzdem weiterhin in Schengen-Raum reisen und ein normales Asylverfahren durchlaufen.
Also es gibt wie einen Rattenschwanz. Und darum habe ich vorher gefragt, wegen der Kriterien. Das heisst, man tut Kriterien aufbauen, nachdem wie viel die Asylverfahren sind angenommen wurden. Und jetzt möchte man ja das Asylverfahren entlasten. Und das funktioniert jetzt gar nicht, weil so viel sie angenommen wurden. Habe ich das richtig verstanden?
Es ist genau das. Oder das Ziel wäre ja eigentlich, Leute davon abzuhalten, dass sie überhaupt in den Schengen-Raum kommen. die eigentlich gar keine Chance oder kein Recht auf Asyl haben. Und jetzt gerade der Fall Eritrea. Dort haben 69% 2023 den Asylstatus bekommen von allen, die einen Asylantrag gestellt haben. Und gerade bei Eritrea muss man sagen, der Hauptgrund ist ja vor allem auch die Militärverweigerung. Das ist kein Asylgrund mehr. Und trotzdem fast 70% von den Leuten, die aus Eritrea kommen, die illegal nach Europa migrieren, die bekommen Asyl. Und mit dieser Verschärfung, die aus meiner Sicht eben gar keine ist, würden die trotzdem können immer noch ein normales Asylgesuch im Schengen-Raum stellen. Grenzverfahren kommen gar nicht für die Infrage.
Und welche Länder kommen denn für das in Frage? Für das Grenzverfahren?
Ja, es ist ein bisschen absurd, wenn man sich das dann nachher tatsächlich im Detail anschaut. Es sind dann plötzlich Länder, wo eigentlich praktisch gar keine Migration nach Europa haben, eben Südamerika zum Beispiel oder auch Asien. Die kämen dann für die Grenzverfahren in Frage. Aber die Hotspots, die man hat, oder wo man weiss, wo dort kommen sehr viele Leute, zum Beispiel auch Afghanistan, die kommen gar nicht dafür in Frage. Afghanistan, wir haben eine Anerkennungsquote als Flüchtling von 50%. Also, die kämen dafür gar nicht in Frage. Und was ich mir noch so ein bisschen angeschaut habe, oder? Jetzt die Länder, die ich rausgepickt habe, wo eben die Asylquote über 20% ist und damit nicht in Frage kommen, von denen sind aus dem Jahr 2023 aktuell über 380'000 Asylanträge noch offen. Letztes Jahr haben wir 1,1 Millionen Asylanträge in der EU. Also man lässt weiterhin mit diesen Kriterien grosse Massen in Schengen-Raum rein. Und darum sage ich, mit dieser 20%-Quote hat man eigentlich ein Kriterium geschaffen, das nutzlos ist, das die Reform in diesem Punkt nutzlos macht.
Das heisst, die Länder selber müssten zuerst eigentlich die Schutzquote runterbringen. Mhm. Das heisst, man müsste Asylverfahren oder, sagen wir, Asylgesuch mehr ablehnen, dass die unter 20% fallen. Und wenn das nicht passiert, dann wird sich auch nichts ändern.
Richtig. Und was ich mir noch für eine Frage gestellt habe, so natürlich als Ausblick, oder? Du hast Länder wie Ungarn, wo ich annehme, dass die Asylgesuche aus Eritrea sehr hohe Ablehnungsquoten haben. Wenn man aber dann sagt, man nimmt eben den europäischen Durchschnitt und du immer noch Länder hast, wie Deutschland zum Beispiel, wo so viele Asylgesuche haben, wo immer noch ein Nummer 1 Land sind in der EU für Flüchtlinge und dann so eine hohe Anerkennungsquote, dann wirst du das gar nicht können ändern. Auch wenn einzelne Länder die Quote runterbringen, wenn du wirklich da einen Durchschnitt nimmst und sagst, wirklich, wir schauen auch die Gesamtanzahl von diesen Asylgesuchen an, die Länder, die am meisten angehen, und das sind Länder wie Deutschland, wird sich das gar nicht ändern, sondern man muss wirklich darüber nachdenken, man muss das anders lösen.
Man muss das anders lösen. Also, das heisst, man hat hier zwar eine gemeinsame Lösung gefunden, die ja sehr gross gefeiert wurde, von der Europäischen Kommission, unter anderem eben von der Ursula von der Leyen. Sie hat das gross angepriesen, aber jetzt in der Umsetzung scheitert es wieder. Vielleicht würde man sich gar nicht schlecht daran tun, die Regulierungen, die man jetzt hat, mal konsequent durchzusetzen.
Ja, konsequent durchzusetzen, weil ich habe das Gefühl, man feiert das zwar gross, den Asylpakt, aber in der Umsetzung, vielleicht noch so ein bisschen als letzter Fakt, bevor wir zum nächsten Thema gehen, bis 2023 sollte das in Kraft treten und man plant jetzt 30'000 Plätze bis 2026 für die Grenzverfahren. Wenn man das gegenüber den 1,1 Millionen Asylanträgen von 2023 setzt, ist das einfach eine lächerlich kleine Zahl. Das ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Bis 2030 sollen es 120'000 sein, aber es steht immer noch in keinem Verhältnis zu den Asylzahlen, die wir haben. Darum, wie viele Leute tatsächlich in diesen Grenzverfahren behandelt werden, und wie viel Platz tatsächlich wird haben, ich habe grosse Zweifel daran, dass es effizient wird sein.
Ja, man hofft sich ja den Abhalteeffekt, also dass die Leute gar nicht erst die sehr gefährliche Reise antreten. Mhm. Und wenn das natürlich dann nicht umgesetzt wird oder respektive nutzlos ist, dann wird es den Abhalteeffekt auch nicht geben und dann haben wir wieder den gleichen Rattenschwanz, wie wir schon jetzt haben. Und du hast vorher angesprochen, wir haben auch, also in der EU, aber auch in der Schweiz, viele Leute von Eritrea. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Und zwar hat die kantonale Konferenz von der Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, kurz KKJPD, gewarnt von einem eritreischen Nationalfeiertag. Also hat alle Gemeinden gewarnt in einem Brief. Und da geht es konkret darum, dass am 24. Mai wird, also tut Eritrea, ist ein Nationalfeiertag, weil dann der Diktator ist an die Macht gekommen. Und jetzt ist es so, dass ja in der Schweiz viele Leute von diesem Regime geflüchtet sind. Und es sind eben die Regimegegner, aber wir haben in der Schweiz auch Leute, die das Regime befürworten. Und dort ist vermehrt schon zu Konflikten gekommen, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und darum warnt jetzt die KKJPD vor diesem Tag.
Ja, sie warnen ja wirklich zu Recht vor dem Tag. Du hast es richtig angesprochen. Es ist immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die an dem Tag, aber auch in letzter Zeit. Und zum wichtig das vorstellen, wie krass das ist. Auf TikTok geht eine Videobotschaft um, die so ein bisschen die Runde macht. Und dort heisst es, am 24. Mai werden wir in der Schweiz Eritrea feiern und ihr könnt uns nicht aufhalten. Und was auch schon passiert ist, es ist in der Vergangenheit so weit gekommen, dass man sagt, es sind Regimebefürworter oder sogar Mitglieder von der Regierung extra ins Ausland gereist, extra in die Schweiz gereist, um an dem Tag das Regime zu feiern. Man hat auch geredet von Blutvergüssen in Genf. Also es ist wirklich krasse Zustände. Und dass man jetzt warnt, finde ich grundsätzlich richtig. Aber du siehst einen Punkt sehr kritisch, der auch in dem Artikel zu dem Thema erwähnt worden ist.
Ja, es ist immer wieder die Rede von überraschten Vermietern, von diesen Räumlichkeiten, die eben nachher von diesen, sagen wir mal, Organisationen oder von diesen Gruppen gemietet werden, für eben so einen Nationalfeiertag zu feiern oder einfach Leute, die das Regime befürworten und Propaganda zu diesem Regime verbreiten. Und das ist natürlich ein rotes Tuch für Leute, die geflüchtet sind von diesem Regime. Und darum ist es vermehrt zu Auseinandersetzungen gekommen. Die grosse Frage ist, was willst du jetzt dagegen machen? Man hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass man eine Taskforce würde lancieren, so wie man heute alle Probleme möchte lösen. Mhm. Aber zum Beispiel, der Gemeindepräsident aus der Ostschweiz hat gesagt, dass das eigentlich nichts bringt, weil die Leute, die die Vermietung machen, die wissen nicht, wer mietet oder wer die Räumlichkeiten mietet. Und man kann ja auch die eritreische Personen in der Schweiz nicht einfach alle überwachen.
Ja, man kann sie nicht überwachen und eben, man weiss gerade, oder man ist ein privater Vermieter und vielleicht hat man das, und das kann ich auch gut verstehen, dass man jetzt den Nationalviertag von Eritrea, vom Regime, von der Machtergreifung nicht gerade per se auf dem Schirm hat. Es sind immer noch private Veranstaltungen, ich muss ganz klar sagen, in der Schweiz hat man das Recht, sich zu versammeln? Man darf den Tag feiern, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Was sollen da die Vermieter machen? Was sollen da die Gemeinden machen? Ich sehe da sehr, sehr wenig Handlungsbedarf in dem Punkt, oder? Du kannst eben, wie du sagst, du kannst die Leute nicht überwachen. Die Vermieter, kann ich mir auch vorstellen, wissen oft, oder es wird oft nicht offengelegt, um was es sich richtig für eine Veranstaltung handelt, dass man das gar nicht könnte wissen im Vorhinein. Man fordert jetzt von den Gemeinden, dass wenn sie so etwas wissen, dass sie die Polizei kontaktieren. Aus meiner Sicht wird das natürlich die gewaltsamen Ausschreitungen nicht aufhalten.
Und etwas anderes, was ich mich gefragt habe, also ich habe vorher gesagt, aber es gibt Regimegegner und Regimebefürworter, aber Gami, wie kommt es überhaupt dazu, dass Leute, die eben jetzt vor dem Regime geflüchtet sind, hier sind in der Schweiz und verständlicherweise sagen, wir sind von dem Regime geflüchtet, jetzt wird es hier gross, also sagen wir, gefeiert, Nationalfeiertag. Wie kommt es dazu, dass wir den Regimebefürworter in der Schweiz haben?
Ja, es ist wirklich so eine Art wie zwei Flüchtlingswellen, die es gegeben hat. In den Anfangs 80er Jahren hat man Leute gehabt, die eben von diesen Zuständen geflüchtet sind. Dort ist ja um die Unabhängigkeit gegangen von Eritrea, von Äthiopien. Und wo daraus resultiert hat, dass 1993 eben der Diktator an die Macht gekommen ist, dass Leute eben von diesen Zuständen geflüchtet sind. Aber nicht per se vor dem Regime. Darunter sind eben viele Regimebefürworter. Gleichzeitig hat man die, die nachher später geflüchtet sind, vor dem Regime, wo man gemerkt hat, eben, das ist eine Diktatur, die wir da etabliert haben. Und was man nicht gemacht hat, ist, man hat nie diesen Leuten, die in der ersten Flüchtlingswelle waren, gesagt, es ist vorbei, es gibt jetzt das Regime, ihr befürwortet das, euer Asylgrund ist eigentlich gar nicht mehr gegeben, ihr müsst zurückgehen. Gleichzeitig hat man das Problem, Eritrea hat man kein Rücknahmeabkommen, man kann die Leute gar nicht zurückführen nach Eritrea. Und jetzt hat man die Situation, Regimebefürworter, Regimegegner da, beide kann man nicht zurückschicken und man hat einen ausländischen Konflikt dann am 24. Mai, der ausgetragen wird auf der Strasse.
Ja, man hat einen Konflikt, aber gleichzeitig, ja, es stellt sich natürlich die Frage, wenn man Regimebefürworter hat, wo das gut heissen, wie ein Land geführt wird, dann stellt sich wirklich als nächstes die Frage, ja, warum geht ihr nicht zurück? Und das ist, finde ich, eine wichtige Frage und warum, dass man dort auch nicht mehr ins Auge drauf legt, verstehe ich nicht unbedingt.
Wir haben in dieser Woche schon bei Bern einfach darüber geredet, Mario Fehr, Regierungsrat aus dem Kanton Zürich, hat ja gerade 12 Fälle gemolden nach Bern, wo es eben zu Ausschreitungen gekommen ist, dass man dort muss den Asylstatus von diesen Leuten überprüfen muss. Sind Regimebefürworter gewesen. Aus Bern ist ja keine Antwort gekommen bis jetzt. Also man hadert da noch. Man muss aber ganz klar sagen, da wird man müssen aktiv werden. Man muss den Schutzstatus überprüfen und eben auch schauen, dass man die Leute wieder kann zurückschaffen, aber die Situation im Moment sehe ich keine Entlastung, dass das möglich ist. Aber jetzt, ich glaube, nach diesen nervenaufreibenden Themen, wenn es euch auch so geht, dass eure Nerven blank liegen, wenn ihr das hört, dann solltet ihr euch unbedingt ein neues Bett in einer von den 12 Schlafwohl-Filialen kaufen.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Und jetzt noch ein letztes Thema. Es sind nämlich kürzlich die repräsentativen Abstimmungsumfragen von Tamedia und 20 Minuten zum 9. Juni rausgekommen. Und dort gibt natürlich zu reden die Prämien-Entlastungsinitiative von der SP, wo jetzt vielleicht der nächste Coup von der SP kann kommen, wenn die Prämien-Entlastungsinitiative wird angenommen werden. Und momentan sieht es gar nicht so schlecht aus. Man hat immer noch eine 60-prozentige Zustimmung und nur 36% sagen Nein und 4% sind noch unentschlossen. Aber es ist ja so, dass sehr oft bei Initiativen die Zustimmung am Anfang gross ist, weil man ein gutes Anliegen findet und wenn man sich konkret mit vor allem, sagen wir mal, auf den finanziellen Aspekten damit beschäftigt, dass die Zustimmung noch wird abnehmen. Gami, wie siehst du die Chancen für diese Initiative?
Ich meine, ein ähnliches Szenario wie ja bei der 13. AHV-Rente. Die Frage ist, wie wird die Diskussion, der Abstimmungskampf, den Ja-Anteil tatsächlich noch runterbringen? Weil was man auch sieht aus diesen Zahlen, es gibt bei der Mitte und der SVP auch wieder Zustimmung für die SP-Initiative. Also das gleiche Szenario eben wie der 13. AHV-Rente. Und die Frage ist, kann man die Anteile noch runterbringen, dass es nachher für ein Nein langt? Oder haben wir wirklich den zweiten Coup der SP für einen Sozialstaat ausbauen, der mit dieser Initiative dann kommen würde? Gleichzeitig muss man auch sagen, was tut man beobachten? Je besser man verdient, desto eher lehnt man es ab. Oder umgekehrt, ich glaube, Haushalte unter 4'000 Franken sind sehr stark für die Initiative. Es ist etwas, was die Bevölkerung beschäftigt und es wird nicht einfach ein Abstimmungskampf, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, vor allem die bürgerlichen Parteien tun gut daran, vielleicht auch, dass sie das mal nicht wie bei der 13. AHV gute Nein-Kampagne lancieren, dass sie die Leute abholen können. Das war nämlich mein erster Gedanke, wo ich vor allem die Zahlen von der SVP angeschaut habe, die ja auch sehr relevant waren in der Abstimmung zu der 13. AHV. Und dort haben wir trotzdem ja ein knappes Mehr, also SVP-Wähler, die dafür sind, dass man die Prämienentlastungsinitiative annimmt. Und dort ist wirklich die Frage, ob sich die SVP wie wird positionieren. Sie hat jetzt zwar Nein-Parole gefasst, aber ob sie ihre Wähler wirklich abholen können. Und vor allem etwas, was ja immer eine Frage ist, wie wird sonst das Problem gelöst, wo in letzter Zeit einfach immer, ja, es ist auch im Sorgenbarometer immer zu oberst oben, es ist jeder zahlt Krankenkassenprämien und es betrifft alle, wenn die immer weiter in die Höhe schiessen und keine Lösung in Sicht ist.
Und das ist wirklich gerade noch so mein letzter Punkt zu dieser Sendung. Es ist ein Problem. Also ich habe die Zahlen angeschaut. Seit 1996 zahlen wir 2,5-mal so viel Prämie pro Monat wie vorher. Es ist bei den Haushalten ein Problem, oder? Wenn immer mehr Geld für die Prämien abfließt. Gleichzeitig muss ich auch sagen, man hat es nicht angebracht, Lösungen zu finden. Das Einzige, was man hat, ist, dass immer mehr Haushalte von Prämienentlastungen, Prämienverbilligungen profitieren, wo, und das muss man auch ganz klar sagen, wo der Steuerzahler im Endeffekt finanziert. Und mit einem Ja bewegen wir uns halt genau in die Richtung, dass wir nachher sagen, hey, wir tun Krankenkassenprämien einfach mit Steuergeldern durch Prämienentlastungen quersubventionieren. Aber eine Lösung tatsächlich, um die Kosten runterzubringen, ist für mich nicht in Sicht. Darum bin ich sehr gespannt auf den Abstimmungskampf.
Also du bist schon nicht für die Mitte-Initiative gegen die Kostenbremse-Initiative, die ja ein bisschen mehr in die Richtung würde schlagen, dass man sagt, jetzt müssen wir auch Massnahmen ergreifen, dass die Prämien nicht weiterhin steigen.
Ich bin absolut dafür, dass man etwas gegen die Kosten unternimmt. Wie das funktioniert, und das ist gerade so der Punkt bei dieser Mitinitiative, das ist ja das, was offen bleibt. Das heisst, der Bundesrat muss Massnahmen ergreifen. Aber wenn ich zurückblicke, wir haben es nicht mal geschafft, die Homöopathie aus der Grundversorgung.
Die Kögeli-Fraktion, würde Markus sagen.
Die Globuli-Fraktion, wir haben es nicht mal geschafft, das rauszustreichen. Und dann kann mir keiner erzählen, dass wir es schaffen, die Kosten andersweitig runterzubringen. Wir sind da total festgefahren, weil keiner will Abstrich haben bei der Grundversorgung. Jeder hat Angst im Endeffekt, dass nachher etwas nicht bezahlt wird, was er braucht. Darum extrem schwieriges Thema.
Ich wäre dafür, dass man endlich die Zahnarztkosten reinnehmen würde. Und ein paar andere Globuli, was hast du gesagt, Fraktion, die kann man raus tun und dann haben wir dafür die Zahnarztkosten rein. Aber ich glaube, dann würde die Prämie definitiv der Decke schiessen.
Ich glaube, dann würde es total ausarten. Und Karin Keller-Sutter würde dann ihrem Finanzbudget wahrscheinlich zweimal müssen ein bisschen so tief durchschnaufen, wenn sie das vorstellt.
Gut, das war es von Bern einfach am 24. April mit der Camilote und der Maria Rachel Gano. Tut uns unbedingt abonnieren, hoch bewerten und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.